Heute geht es darum, ich lese euch schon mal den Text, Hesekiel 36, Vers 26. Gott spricht: und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.
Guten Morgen auch von mir. Oder nach einer anderen Übersetzung: ich werde euch neu machen. Ein neues Programm wird in euren Gedanken aufgespielt werden. Ich sorge dafür, dass ihr innerlich nicht mehr so hart drauf seid. Ich werde euch ein neues Herz geben, das fühlen und empfinden kann.
Wie soll das gehen, fragt ihr euch vielleicht, ja? Mir fällt es ja schon schwer, kleine Gewohnheiten zu verändern, aber so einen richtigen Neustart zu wagen, wenn wir nicht völlig umdenken, sieht die Zukunft der nachfolgenden Generation düster aus, warnen uns ja aktuell immer mehr Menschen in Kirche und in Gesellschaft. Sie kommen um eine Transplantation nicht herum, muss die Ärztin dem Patienten mitteilen. Unser Kind ist so widerspenstig, äußern verzweifelte Eltern. Wenn möglich, bitte wenden, tönt die Stimme aus meinem Navi. Deutliche Worte, bei denen die Gemeinsamkeit ist, dass ich zeitnah Grundlegendes verändern muss, dass es sogar lebensnotwendig sein kann.
Und wir haben auch als Gemeinde hier in Mornshausen einen Auftrag. Unser Auftrag ist es, den Menschen zu erklären, dass Gott sie liebt. Oder wie das eine andere Gemeinde sagt: unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass der Himmel mehr bevölkert wird. Und da werden wir auch in 2023, in diesem neuen Jahr, Wege finden, wie wir das tun können. Und es geht ja darum, dass wir den Menschen erklären, dass Gott uns liebt und dass eine liebevolle Beziehung zu ihm notwendig ist. Glaube ist ja mehr als nur zu sagen, Gott existiert, und das anzuerkennen. Glaube ist eine Beziehung. Eine Beziehung, die mich verändert, die so tief ist, dass ich in der Lage bin, auf das zu hören, was Gott sagt, und mein Herz verändern zu lassen. Und ich werde das brauchen in diesem Jahr, immer wieder, diese neue Begegnung mit Gott, dass er in mein Leben hineinsprechen darf. In Matthäus 6,33 steht: setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Wir glauben, so vieles verstanden zu haben, und wenn wir hier lesen, dass es darum geht, Gottes Willen durchzusetzen, dann sind wir ganz schnell dabei, über Moral zu reden. Aber woher weiß ich denn, was Gottes Wille ist, wenn ich ihm nicht zuhöre?
Und wir sind alle so begeistert davon, was wir hier im letzten Jahr in der Gemeinde erleben dürfen. Doris hat uns eben schon ein bisschen was berichtet. Wir haben ja zum Beispiel auch das erste Mal so einen Erntedankgottesdienst mit dem ganzen Dorf zusammen gehabt, oben in der Reithalle, war richtig cool. Oder auch den lebendigen Adventskalender gehabt hier in Mornshausen, wo einfach Menschen kommen können und wo Menschen einfach mit uns in Kontakt kommen, um von dieser coolen Botschaft halt von Jesus zu hören. Wir sind begeistert davon, was wir hier alles beobachten dürfen, auch als Leitung. Gott hat mächtig gewirkt, Gott hat uns alle gesegnet, auch in den Diensten. Und unser Ziel für 2023 ist es, euch nochmal ganz klar vor Augen zu malen, welchen Unterschied eine Gemeinde in der Gesellschaft machen kann. Wir wollen Gemeinde weiter bauen, wir wollen Gemeinde weiter voranbringen, nicht nur um uns selbst drehen, sondern wirklich Menschen hier dazu bekommen. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo Gott richtig erfahrbar ist. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen erreicht, die Gott noch fernstehen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die richtig was bewegt. Eine Gemeinde, die ausgeglichen in diesen 5 Gs, wo wir letztes Jahr drüber geredet haben, lebt. Ja? In Gottbegegnung, das muss hier vorkommen. Gemeinschaft muss vorkommen, die ganz tief ist, also mehr als oberflächliches Lala. Ja? Dann wirklich geistliches Wachstum, dass Menschen sagen: hey, ich werde von einem Menschen, der Gott überhaupt nicht kannte, zu einem hingegebenen Nachfolger, also einer, der sagt: hier, Gott ist die Nummer 1 in meinem Leben, geistliches Wachstum. Dann, dass wir wissen, wo wir unsere Gaben einbringen können, was auch die Schwerpunktgabe unserer Gemeinde ist, und natürlich auch beim Thema gute Haushalterschaft, dass wir mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unserem Geld so umgehen, dass es Gott Ehre macht. In Römer 12, Vers 11 steht das so schön: seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Das wollen wir. Amen. Schön.
Ja, das wollen wir. Wir wollen Gott dienen. Und dabei wollen wir als Gemeinde keine grauen Haare bekommen. Wir wollen nicht in unserer... Es gibt verschiedene Lösungen dagegen.
Oder uns die alle abrasieren. Beides geht.
Auch das. Nein, aber wir wollen nicht in unserer eigenen frommen Suppe schwimmen. Und einfach nur immer mehr umrühren. Und dann wird alles schal und abgestanden. Wir wollen keine Diskrepanz zwischen dem, was wir predigen, was man lesen kann in der Bibel und wie wir leben. Sondern wir wollen Menschen erreichen, und zwar echt erreichen, da wo sie sind, authentisch. Und wir wollen helfen, dass Jesus-Nachfolger entstehen, dass neue Menschen Jesus kennenlernen. Und wir wollen eine Hoffnung sein für unseren Ort, für Gladenbach, für Monshausen. Und deswegen steht jeder von uns, von euch, hier vor einer anderen Herausforderung in diesem Jahr. Und einige werden vielleicht in diesem Jahr neue Arbeitszweige in dieser Gemeinde beginnen, neue Arten finden, wie wir Menschen erreichen. Andere werden vielleicht missionarische Aktionen durchführen, wo sie eine ganz neue Gruppe von Menschen erreichen. Andere werden vielleicht bestehende Sachen ausbauen, tiefer machen, verändern. Und andere kriegen vielleicht den Auftrag, komplett in ihrem Leben persönlich was umzustellen. Und das ist toll. Ich glaube, wir können uns darauf freuen, auf das, was kommen wird, was Gott verändern wird, durch uns, in uns.
Wenn du die Hausaufgabe von Miriam diese Woche durchführst, dass du überlegst, hey, was müssen wir eigentlich aufhören, was beginnen wir neu, von was müssen wir uns verabschieden? Hey, wir haben ganz viele gute Ideen und neue Ideen für die Gemeinde. Aber bei allen Neuerungen musst du dich natürlich fragen, wie übertrage ich denn diese Träume, diese Ideen, diese Möglichkeiten in die Realität? Und wir gehen jetzt im Folgenden mal selbstverständlich davon aus, dass du bei deinen Gedanken, wenn du über die nächsten Schritte von unserer Gemeinde, von deinem Dienstbereich nachdenkst, dass du mit den richtigen Motiven daran gehst, mit der richtigen Herzenseinstellung, dass du nicht sagst, hey, ich will groß rauskommen, sondern Gott soll groß rauskommen, dass du Gottes Reich baust, voranbringst und veränderst. Weil das ist uns als Gemeinde ganz wichtig. Und da hört nochmal genau zu. Es geht um das Reich Gottes und es geht nicht um dein oder mein Reich. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir sind gemeinsam ja der Leib Jesu und wir leiten ja auch gemeinsam die Gemeinde durch Veränderungsprozesse. Und das kann im nächsten Jahr zu den größten Herausforderungen von deinem Leben werden. Und dazu brauchen wir, glaube ich, übernatürliche Geduld. Wir brauchen Fähigkeiten, einige dazu. Wir brauchen viel Weisheit, wie gut, dass Gott uns das alles geben kann.
Und wenn ihr das so hört, vielleicht stellt ihr euch die Frage, wie machen wir das denn? Uns verändern, ohne dass wir diese Gemeinde töten? Oder wie machen wir das denn? Wie verändere ich den Bereich, in dem ich bin, ohne mich selbst umzubringen? Ohne mich selbst aufzuopfern? Und das sind wichtige Fragen. Aber vielleicht stellen wir die Frage mal andersherum. Glaubst du, wir können unsere Gemeinde auch töten, ohne dass wir sie verändern? Und ich glaube, wenn wir auf die 114 Jahre zurückschauen, die es uns gibt, dann gibt es genügend Beispiele, die genau das bezeugen. Wenn wir nur die Suppe umrühren, in der wir sind, dann wird sie abgestanden. Und das letzte plakative Beispiel dazu ist vielleicht Bottenhorn. Das war mal ein Ort, in dem die Jugendarbeit wirklich so richtig voller Energie war. Und vor ein paar Jahren haben wir als letzte Amtshandlung das Haus da oben verkauft, weil die Gemeinde gestorben ist. Und wir finden, es ist wichtig, sich genau solche Beispiele anzugucken und zu fragen, was ist da schiefgegangen? Was waren die Probleme? Warum hat Veränderung nicht stattgefunden? Oder was lief falsch in Veränderung? Und wir wollen mal ein bisschen reingucken in die häufigsten Fehler, die passieren, wenn Veränderungen angegangen werden.
Weil wir glauben, wenn wir uns die Fehler angucken, dann können wir uns auch für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre eine Menge Frust, eine Menge Schmerz auch ersparen, wenn wir das mal miteinander überlegt haben. Der Fehler Nummer eins ist, ein Fehler wäre, wenn wir annehmen würden, dass unsere Gemeinde für Veränderungen ähnlich empfänglich wäre wie jede andere Einrichtung. Wir wissen, das ist grundsätzlich nicht so. Und einige von euch haben ja im vergangenen Jahr mit verschiedenen Ängsten auch mich angesprochen, auch Markus angesprochen, die bei starken Veränderungsprozessen natürlich immer kommen. Angst vor Spaltung, ja. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, Meinungen, Vorgehensweisen. Angst, dass die Seele nicht mehr zur Ruhe kommt. Wo habe ich denn da noch Zeiten der Ruhe mit Gott? Angst vor Überlastung, Angst vor finanziellen Problemen, wir trauen uns was. Angst vor der öffentlichen Meinung, oh Mann, auf einmal fallen wir auf, ja, in Monshausen. Einige von euch sehen Gemeinde deshalb als einen Ort, wo primär biblische Werte bewahrt und gelebt werden sollen. Und viele von euch erleben so viele ständige Veränderungen in ihrem Alltag, in all euren Lebensbereichen, dass ihr eigentlich sagt, ach, in der Gemeinde, da würde ich am liebsten nur noch zur Ruhe kommen, Gott begegnen, tiefe Gemeinschaft leben. Wir verstehen das als Gemeindeleitung, aber für unseren Auftrag wird es dennoch nötig sein, einige Angebote, einiges eingeschliffene und veraltete Formen im nächsten Jahr zu verändern.
Das zweite Problem, wenn wir als Leitung nicht genügend informieren, wenn wir euch nicht teilhaben lassen an den Gründen für Veränderungen. Und deswegen wollen wir das in diesem Jahr auch wieder so machen wie im letzten Jahr, dass wir versuchen, das alles zusammenzustellen, was wichtig ist, indem wir nach jeder Sitzung an die Mitglieder die Mail schreiben zum Beispiel. Wir werden am 1.3. eine Mitgliederversammlung haben. Ich hoffe, ihr habt euch den Termin schon eingetragen und das geplant. Und wir werden in den Gottesdiensten über die Themen reden, die uns beschäftigen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass ihr auf uns zukommt, dass wir ins Gespräch kommen, dass das keine Einbahnstraße an Kommunikation ist. Dass wir verstehen, wo wir nachbessern müssen, wo wir mehr reingehen müssen, wo wir Fragen beantworten müssen. Wir haben als Gemeindeleitung ein Bild vor Augen, wie wir diese Hoffnung transportieren können. Und wir haben ja mal diese Vision formuliert. Wir sind eine wachsende Gemeinde, die Menschen eine Heimat bietet. Mitglieder und Gäste fühlen sich bedingungslos geliebt und angenommen. Und Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar. Sein Handeln ist zu erkennen und Menschen wachsen im Glauben. Die Frage ist, was das konkret heißt, was das konkret in diesem Jahr heißen kann, wie wir das mit Leben füllen können. Und deswegen, Doris hat es gerade angesprochen, werden wir heute eine Sitzung haben als Gemeindeleitung, wo wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen werden. Und wir werden anfangen mit verschiedenen Themenbereichen, die wir in diesem Jahr angehen wollen. Wie schaffen wir es, dass eine Willkommenskultur mehr entsteht, wo Menschen hier in diesen Raum reinkommen und erleben, ich bin hier angenommen, ich bin hier willkommen, ich darf hier sein. Wie kommen wir näher dazu, dass wir näher aneinander rücken in Beziehungen, aber auch zu Gott? Dass wir das, was wir vorhin hatten, diesen Austausch mit Gott mehr erleben. Wie können wir Gott mehr zutrauen? Wie erleben wir, dass Gott wirklich in Dinge hineinhandelt, die wir uns nicht vorstellen können, weil übernatürliche Dinge passieren? Wie können wir Anbetung verstärken und Gebet intensivieren? Wie können wir mehr dienen den anderen um uns herum? Und wie kommen wir vom Ich zum Wir? Und noch vieles mehr. Hinter all dem steht eine heilige Unzufriedenheit. Das ist, wenn ich als Nachfolger Jesu merke, dass hier was Beunruhigendes ist, dass hier Handlung notwendig ist und dass wir das als Christen, die Situation so wie sie ist, nicht mehr hinnehmen können, nicht mehr akzeptieren können. Das ist persönlich in unserer Gesellschaft, aber auch geistlich. Und hier geht es nicht um moralische Fragen. Hier geht es darum zu erleben, was Gottes Herz bricht, wo Gottes Herz schmerzt und die Menschen mit Gottes Augen zu sehen und zu erleben, was Gott umtreibt. Die Frage ist, was ist es bei dir? Wo hat dir Gott Dinge aufs Herz gelegt, die ihm wehtun? Und dann lasst uns darüber reden und lasst uns diese Dinge nach oben bringen und das angehen. Der Manager Ken Holdman sagt mal, die meisten Manager und Leiter investieren 10% ihrer Energie, um das Problem bekannt zu machen. 90% investieren sie in die Vermittlung der Lösung für dieses Problem. Doch Menschen wollen keine Lösung für Probleme, die sie nicht sehen und nicht verstehen. Und vielleicht fällt ihnen sogar eine bessere Lösung als deine ein. Dann musst du keine Lösung vermitteln, sie ergibt sich einfach. Hilf ihnen, das Problem zu verstehen. Lass uns also gegenseitig helfen, das Problem zu verstehen. Wo sieht Gott die Probleme? Was ist Gottes Wille?
Und noch ein Weg, unserer Gemeinde zu schaden, ohne die positiv zu verändern, ist, wenn wir die dazugehörigen Emotionen ignorieren würden. Jeder von uns reagiert ja unterschiedlich auf Veränderungen. Und wenn du das nicht weißt, dann erstaunen und verwirren dich vielleicht manchmal so die emotionalen Reaktionen, die es da drauf gibt. Es gibt ja so 5 Gruppen von Gemeindemitgliedern. Da gibt es erstens so die Macher, das sind in der Regel ganz wenige. Das sind die, die die Ideen einfach lieben, ja, die neue Sachen lieben. Ständig brüten die auch was Neues aus. Die lieben das Risiko und wenn es nicht riskant ist, dann interessiert das die auch gar nicht. Aber die Menschen verschrecken häufig andere, weil es nicht immer nur eine gute Idee braucht, ja, die muss lediglich neu sein. Macher sind Menschen, die anderen oft so weit voraus sind, dass sie die Verbindung zu anderen Menschen verloren haben. Und dann gibt es zweitens die Fortschrittler, das sind ein bisschen mehr Personen in der Gemeinde. Fortschrittler lieben Ideen, die nicht nur neu, sondern auch praktikabel sind. Die haben gute Verbindung zu anderen Menschen und die können die anderen Menschen auch mitziehen. Die anderen sagen, also wenn der oder die dabei ist, weißt du was, dann bin ich auch dabei. Dann unterstütze ich das auch. Für Veränderungen sind diese Macher und diese Fortschrittler die wichtigsten Leute. Und dann gibt es drittens noch, und das ist die größte Gruppe, das sind die Planer. Ja, bei neuen Ideen, bei guten Ideen, die Bauer. Dann fangen die Bauer an und fragen sich, hey, wie könnte das funktionieren? Manchmal verlieren sie sich ein bisschen im Detail und verlieren dadurch auch manchmal den Überblick, aber sie stellen super Fragen und dadurch werden Ideen halt noch besser. Die letzten beiden Gruppen wollen wir euch gar nicht negativ vorstellen, daher ein paar positive Worte über viertens die Begründer. Das sind einige, jede Gemeinde braucht die. Begründer helfen, die Vergangenheit wertzuschätzen. Aber sie verpassen manchmal das gelobte Land und manchmal sind sie einsame Wüstenwanderer. Und fünftens die Anker, das sind ganz wenige, die uns helfen, das Gute der Vergangenheit zu bewahren. Anker zeigen uns, wo wir stehen, die können aber auch so negativ, so ängstlich sein, dass die in der Wüste manchmal stecken bleiben, weil sie sich nicht bewegen, weil sie sagen, hey, Veränderung, alles schwierig. Wir haben alle 5 Gruppen hier in der Gemeinde und alle reagieren unterschiedlich und das müssen wir beachten beim Thema Emotionen.
Fehler 4. Wenn wir Veränderungen angehen ohne die Unterstützung der Gemeindeleitung, des Ältestenrates. Die Bibel sagt, wir sind ein Leib, wir sind ein Organismus. Und so ein Organismus braucht eine Richtung, in die er geht. Der braucht eine Steuerung und eine gemeinsame Richtung. Es bringt nichts, wenn das eine Bein in die andere und das andere in die andere geht. Dann landen wir im Spagat und es wird schmerzhaft. Das heißt, wir können nicht einfach loslaufen ohne Abstimmung. Und deswegen möchte ich an der Stelle für Vertrauen werben, dass ihr wirklich die Leute, die eingesetzt sind als Älteste in der Gemeinde, dass ihr denen Vorschuss bringt an Vertrauen und dass ihr Geduld mitbringt. Bringt eure Themen ein und werdet Teil des Prozesses. Engagiert euch. Versteht die Hintergründe. Stellt Fragen. Weil keiner versteht stattfindende Änderungen, wenn er nicht Teil des Prozesses ist.
Und der 5. Fehler, und wir haben ja mit Miriam im Gemeindehauskreis schon darüber nachgedacht, über Dinge loslassen, Übergänge gestalten, neue Dinge beginnen. Wir sind ja mittendrin in dem Prozess. Wenn wir uns nur auf die Veränderung konzentrieren und nicht auf den Übergang, wo wir gerade mittendrin stecken, dann wäre das auch ein Problem und ein Fehler. Weil es sind ja meistens nicht die Veränderungen, die einem zu schaffen machen, es sind ja häufig die Übergänge, die einem zu schaffen machen. Der Pastor von einer ganz traditionellen Gemeinde beschließt eines Tages, das Klavier von der einen Seite von dem Raum auf die andere Seite zu stellen. Er sagt sich, ich werde das Ding umstellen und wenn es das Letzte ist, was ich mache. Es war das Letzte, was er gemacht hat, denn er ist danach gefeuert worden. Ein paar Jahre später kommt er in seine Gemeinde zurück zu Besuch und merkt, dass das Klavier auf der anderen Seite steht. Und er geht zu dem neuen Pastor und er sagt, hey, wie hast du das denn geschafft? Ich bin deswegen gefeuert worden. Das war ganz einfach, sagt der andere Pastor. Wir haben das einfach jede Woche 5 Zentimeter verrückt. War gar kein Problem. Und für uns hier als Gemeinde ist das ganz wichtig. Wir haben einen Veränderungsplan fürs nächste Jahr, aber genauso sind wir mittendrin in einem Übergangsplan. Was ist der Unterschied? Der Veränderungsplan zeigt uns, wo wir hinwollen. Der Übergangsplan zeigt uns, wo wir jetzt sind. Also aktuell beschäftigen wir uns immer noch stark mit dem Übergangsplan. Also mehr damit, wie es euch geht, welche Kultur hier die letzten 114 Jahre geschaffen worden ist. Es geht um unsere Herzen, es geht um unsere Gefühle. Und irgendwann in diesem Jahr wird es mehr um den Veränderungsplan gehen, also um Verstand, um Logik. Da geht es also mehr um Risiko und um Mut. Im Übergangsplan geht es eher um Gebet, Geduld und Seelsorge.
Und noch eine letzte Sache, ein zu hohes Tempo. Veränderung ist Stress für uns. Und das sehen wir daran, es gibt eine ganze Beratungsbranche, die sich nur mit dem Thema Veränderung und Change-Prozessen beschäftigt. Und egal, was es ist, was uns beschäftigt und was so an Veränderungen auf unser persönliches Leben hereinbricht, wir kaufen ein Haus, wir bauen ein Haus, wir wechseln den Job, wir haben neue finanzielle Verpflichtungen, unser Leben ändert sich, weil Kinder dazukommen oder wir heiraten, eine neue Beziehung oder es stirbt jemand oder Beziehungen zerbrechen. Das wühlt uns auf und davon brauchen wir nicht mehr als einmal gleichzeitig, weil uns das sonst überfordert. Und wenn wir überfordert werden durch solche Prozesse, dann spüren wir das körperlich. Und auch in Gemeinden ist es so, dass es ein richtiges Maß an Veränderungen gibt. Zu viel auf einmal und zu schnell geht schief. Und die Regel ist, je größer die Veränderung, umso niedriger sollte das Tempo sein. Und auch Veränderungsprozesse sind eine stressige Zeit für eine Gemeinde und insbesondere für eine Leitung. Und deswegen an der Stelle auch die Bitte, unterstützt eure Leiter. Manchmal ist das wie beim Tapete abreißen. Man steht da mit der Spachtel und kratzt die Tapete runter und dann hast du so die erste Schicht und dann merkst du, shit, da kommt noch eine. Und die hängt sogar noch fester. Und dann machst du weiter und da ist noch eine, weil die früher einfach nur alles drüber geklebt haben. Und es ist viel, viel aufwendiger, als man sich am Anfang gedacht hat. Da hat man gedacht, so ein halber Tag ist der Raum durch und sieht neu aus. Aber es war nicht so. Und so ist das auch mit Veränderungen. Manchmal merken wir im Laufe des Prozesses, dass es doch schwieriger ist, als wir uns gedacht haben. Und deswegen müssen wir entscheiden, in welcher Reihenfolge wir was tun und wie schnell wir das auch tun. Und aushalten ist ein Thema an vielen Stellen.
Wie leiten wir also gemeinsam diese Gemeinde durch Veränderungsprozesse? Und beim Allianz-Abschlussgottesdienst war ja cool, dass der Prediger da immer Beispiele von der Landwirtschaft gebracht hat, weil er sagte, das passt hier zu unserer Gegend. Und wir wollen das nicht zu einfach machen, aber uns hat da auch ein Bild von Bauern geholfen, die Samen aussehen. 4 Schritte sind ja dafür nötig. Der Boden wird vorbereitet, dann wird gepflanzt, dann gießt man, man düngt, man jätet Unkraut und dann kommt das Schwerste, dass man um Regen betet und Sonne, damit geerntet werden kann.
Das Erste, die Bodenvorbereitung. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn wir ein neues Thema haben, dann wollen wir am liebsten anfangen, dann wollen wir losmachen, dann wollen wir Ergebnisse sehen, dann wollen wir am liebsten schon direkt zur Phase 2 zum Pflanzen gehen. Aber das funktioniert nicht, wenn der Boden nicht bereit ist. Wir können nicht direkt mit was Neuem beginnen. Manchmal muss das vorbereitet werden. Und da gibt es zwei Sichtweisen. Das eine ist Gottes Vorbereitung. Manchmal sagt Gott, es ist noch nicht dran. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor 2 Jahren diese Predigtserie über Habakuk gehabt. Da ging es darum, dass Gott sagt, es ist noch nicht so weit. Es ist Zeit des Wartens, es ist Zeit der Vorbereitung. Und es ist so, wenn die Zeit, die Gott festgelegt hat, noch nicht gekommen ist, dann werden wir es nicht erzwingen. Wenn aber die Zeit da ist, die Gott festgelegt hat, dann werden wir es nicht aufhalten. Mir gibt es ganz viel Ruhe. Und es ist dann auch unsere Vorbereitung gefordert, dass wir uns genau überlegen, warum ändern wir überhaupt was? Was könnte geistlich dadurch passieren, wenn wir es speziell auf die Gemeinde betrachten? In welche Richtung wollen wir denn die Furchen ziehen? Was sind die Schritte, die wir machen? Und wenn das klar ist, dann können wir anfangen, die Pflanzen in den Boden zu stecken.
Und beim zweiten Punkt, beim Pflanzen, das beginnt ja immer mit der Vermittlung von einer überzeugenden Vision. Wenn Menschen nicht klar erkennen können, was du genau erreichen willst, dann wird die Sache nicht vorangehen. Und deshalb braucht es ja eine ganz überzeugende Vision und die musst du auch vermitteln können an andere Menschen. Worum geht es eigentlich bei euch? Wo wollt ihr eigentlich hin? Und wenn wir über kulturelle Relevanz unserer Gemeinde nachdenken, also wie können wir unsere Vision vermitteln in die Kultur und in die Sprache und in die Musik und mit den Bildern, die nötig und aktuell sind. Unser Vorbild ist ja da übrigens Jesus, ne? Der war ja Meister da drin, in der Sprache seiner Kultur zu kommunizieren. Er benutzte Geschichten mit Samen, mit Münzen, mit Kamelen, mit Feigenbäumen. Wir wollen hier als Gemeinde so leben, dass wir auch kulturell relevant sind. alles, was wir tun, alles, was wir benutzen, alles, was wir singen, soll ja ausdrücken, dass es uns genauso wichtig ist, Menschen zu erreichen, wie es das Jesus vor 2000 Jahren war. Wie es das Martin Luther übrigens war, auch vor 500 Jahren. Der hat ja auch in seiner Sprache geredet zu den Menschen, damit die Menschen das verstehen. Veränderung ist deshalb Teil dessen, was wir sind. Aber wir halten auch an vielen mühsam erarbeiteten Überzeugungen und Werten der Gemeinde natürlich fest, die in ganz unterschiedlichen Epochen in den 114 Jahren ja geprägt worden sind. Und egal, wie es weitergeht, nur dass ihr das gehört habt, wir bauen immer unsere Veränderungen auf die erarbeiteten Überzeugungen der Vergangenheit auf. Zum Beispiel, dass wir missionarisch arbeiten wollen. So haben wir hier angefangen und das werden wir nicht aufhören. Ja? Damit wir als Gemeinde kulturell relevant sind, ohne unsere geistliche Identität oder Lehre zu verleugnen. Viele Menschen haben den Boden von dieser Gemeinde hier vorbereitet und viele haben ganz treu gepflanzt.
Und dann ist da das Kultivieren. Das Pflanzen reicht nicht. Wenn wir die Pflanze allein lassen, dann wird sie nicht wachsen. Zwischen Ägypten und dem gelobten Land liegt immer die Phase der Wüste. Und wir haben das ja auch erlebt, dass wenn was wachsen will, dann muss es gedüngt werden. Dann müssen wir uns darum kümmern. Und wie machen wir das? Wie pflanzt man Werte in eine Gemeinde? Ich denke, eine wichtige Rolle spielt eine Kultur des Feierns. Dass wir Dinge, die wir erleben, Dinge, die uns selbst verändern, wo wir merken, es sind Fortschritte passiert, es sind die richtigen Schritte gegangen worden, dass wir das wirklich feiern. Und das kann in deiner Kleingruppe passieren, das kann bei dir zu Hause passieren, das kann hier in der Gemeinde passieren, dass wir über diese Dinge reden. Und seien sie noch so klein. Dass wir uns auch Zeugnis geben, wie wir es gerade gehört haben, von so Dingen, die uns beschäftigen, die die richtigen Schritte waren. Lasst uns darüber reden, lasst uns gegenseitig klar machen, dass Gott gut ist und das nicht nur auf Papier steht, sondern dass wir das wirklich erleben. Und vielleicht gibt es in dieser Phase des Wachstums auch Konflikte. Vielleicht müssen wir auch Unkraut zupfen. Vielleicht wachsen da Sachen neben den Pflanzen, die da nicht hingehören und dann müssen wir das angehen. Und dann müssen wir aufräumen. Oder vielleicht müssen wir das Tempo runterfahren und Dinge an die Situation anpassen, weil wir merken, es geht in die andere Richtung. Es kommen uns Sachen dazwischen, die Trockenperiode ist länger. Und manchmal passiert es, dass wir drei Schritte vorgehen und zwei zurückgehen müssen. Unterm Strich bleibt es aber immer noch einer vorwärts. Und das ist das Wichtige an der Sache. Und deswegen wollen wir uns um den Boden kümmern. Wir wollen ihn nicht nur vorbereiten und pflanzen, sondern wir wollen auch dranbleiben und uns um die Pflanze Gemeinde kümmern.
Und das ist ja ein geistlicher Prozess, weil das Wachsen kommt ja nicht durch uns, sondern durch Gottes Geist. Also das vierte ist beten um Regen und Sonne, damit überhaupt geerntet werden kann. Das müssen wir als Gemeinde auch sagen. Bei all den Dingen, die wir vorbereiten können, bei all den Strukturen, die wir schaffen können, zum Schluss ist es Gottes Gemeinde, zum Schluss muss Gott handeln, muss Gott Menschen verändern. Das können wir ja nicht machen, aber wir können das alles gut vorbereiten dafür. Zum Schluss ist es Gottes Gemeinde. Wir haben das nicht in der Hand und deshalb lasst uns das auch gleich machen, wirklich zu Gott beten, dass er durch uns hier mächtig wirkt. Wir singen gleich auch dieses Lied, O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus, über Mornshausen, über unserer Gegend hier. Ich danke Gott für das Vorrecht, Teil von einer Gemeinde zu sein, die den Mut hat, sich permanent und liebevoll und geduldig zu verändern, damit Gott groß werden kann. Ich möchte nirgendwo anders arbeiten. Übrigens, Veränderungen einzuführen und die Veränderung zu leben, sind zwei ja völlig verschiedene Dinge. Veränderung kannst du ja nicht jedem recht machen und das ist auch okay so, aber das ist ja auch ganz schön schwierig, denn jeder von uns will ja auch irgendwie gemocht werden. Betet also deshalb für die Ältesten. Ihr hört, das kommt häufiger vor heute. Ja? Also steht hinter euren Leitern. Einige tun das, ich weiß das. Weil Menschen werden Älteste manchmal missverstehen. Die werden uns für unsensibel halten, wenn wir Entscheidungen treffen. Bei uns in der Gegend, als Allianzvorsitzender habe ich das schon gehört, gab es das sogar, dass in Allianzgemeinden hier bei uns direkt Ältesten Drohungen bekommen haben, ja, oder anonyme Hassbriefe bekommen haben. Also hier nicht, wenn es irgendwie geht. Ja. Macht es den Ältesten nicht zu schwer, sagt die Bibel uns. Ja. Die haben schwer genug zu tragen. Macht es denen nicht schwer, macht es denen leicht, betet für die. Und in Johannes 5 sagt Jesus, ich mache es nur dem recht, der mich gesandt hat. Also interessant, ne? Selbst Jesus hat es nicht jedem recht machen können. Und wir werden das auch nicht können, obwohl wir natürlich alle gewinnen wollen für unseren großen Auftrag, für unseren Herrn. Da musste Jesus ganz schön viel einstecken. Er ist sogar Trinker und Weinsäufer genannt worden, weil er mit solchen Leuten abgehangen hat. Und deshalb lasst uns hier bei Krishona Monshausen weiterhin geduldig sein, liebevoll sein, Missstände offen ansprechen, nicht in Einzelgesprächen irgendwo beim Kaffeetisch, sondern wirklich mit den Leitern sprechen, Schritte nach vorne gehen, uns nicht ablenken lassen, denn es geht um viel. Also das müssen wir auch nochmal sagen, es geht ja um Leben und Tod, es geht ja darum, dass Menschen verloren gehen, dass Menschen auf ewig nicht bei Gott sind, es geht um Leben und Tod. Und vielleicht ist der Mensch, der draußen vorbeigeht, gerade nur ein Gebet, nur ein Gespräch von der Entscheidung für Jesus entfernt. Das ist die wichtigste Entscheidung des Lebens. Und das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn wir uns verändern, um mehr Nichtchristen zu erreichen, ist, wenn auch Gemeindemitglieder sagen, hey, das ist jetzt nicht mehr mein Ding, das Schlimmste, was passieren kann bei Gemeindemitgliedern, die gehen in eine andere Gemeinde, ist gar kein Problem. Ja? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber es ist ganz wichtig, dass wir wirklich klar sind, dass wir sagen, hey, wir wollen, dass Menschen das Evangelium hören, dass Menschen erleben, wie viel Gott bedeutet wirklich. Und deshalb, wenn es schwierig wird, wenn du merkst, ich will aufgeben, wenn Konflikte auftreten, dann vergiss das nie, warum du das machst, was du machst. Wir erinnern dich gerne daran. Erinnere dich daran, du bist nicht verrückt, was du alles hier dich einsetzt. Du machst das für Gott. Und ich habe das leider schon oft erlebt. Ich sitze in der Gemeinde vor einigen Jahren schon oben auf der Empore. Und die Gemeinde war ziemlich konservativ angezogen. Jeder hat einen Anzug angehabt, jeder eine Krawatte. Die Frauen haben Kleider getragen. Und eine Familie setzt sich oben auf die Empore zu mir, die offensichtlich so eine Art Familientreffen haben. Die Eltern, so um die 60, erwachsene Kinder und Enkel. Und dann war da noch ein Sohn, der offensichtlich das schwarze Schaf der Familie war, mit seiner Freundin, so ein Bikerpärchen, ja, voll tätowiert, lustlos, Haare nass vom Duschen noch, Heavy-Metal-T-Shirt an, Piercings, Tätowierungen überall. Mit jeder Faser drückten die beiden aus, dass sie eigentlich nicht hier sein wollten. Ja, weil die so ätzend schon begrüßt worden sind. Und ich habe nur gebetet, wie ich das immer mache, wenn Gäste da sind, Herr, lass in diesem Gottesdienst irgendwas sein, was sie anspricht. Irgendwas. Aber alles ging schief. Wir haben 5 Strophen von einem Lied aus dem 18. Jahrhundert gesungen. Die beiden haben sich verwundert angeguckt. Und man merkte, dass die in der letzten Zeit nicht ganz so viele Songs gesungen haben in die Richtung. Die beiden verstanden nicht mal den Text, ich übrigens auch nicht. Dann geht so ein Trio nach vorne und singt eins von diesen Heidi-Deidi-Evangeliumsliedern. Es war dramatisch. Wieder gucken sich die beiden an, diesmal fangen sie an zu lachen, die grinsen. Von der Predigt mit den ganzen Fremdworten will ich gar nicht erst erzählen. Mein Herz, ich will euch nur sagen, mein Herz zerbricht in solchen Momenten. Hier sind 2 Menschen, die die wichtigste Botschaft der Welt hören müssten, in einer Sprache, die sie verstehen können, wenn sie nur hören könnten, was es Gott gekostet hat, sie zu lieben. Deswegen ist ja diese Gemeinde hier entstanden. Darum tun wir das, was wir tun, mit Leidenschaft, mit Herz und Verstand und im großen Auftrag, Jesus groß zu machen. Amen.